Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, Begegnungen in neun Stationen. Station 1, die 70er Jahre. Gastarbeiter, Überfremdungsinitiativen und der Widerstand dagegen. Bevor wir loslegen, eine Bemerkung. Dieser Podcast ist normalerweise auf Hochdeutsch, außer wenn die Beteiligten sich auf Schweizerdeutsch viel besser ausdrücken können. Und das ist in dieser Episode der Fall. Niemand war von Anfang an da, ich nicht und auch meine Gäste nicht. Niemand war von Anfang an da, ich nicht und auch meine Gäste nicht. Ich begrüße ganz herzlich Katja Bori, guten Tag.
Guten Tag, Ali.
Ich begrüße Armindo Alves, guten Tag, Armindo Alves.
Guten Tag.
Und auch unsere Expertin am Tisch, Migrationshistorikerin Francesca Falk.
Guten Tag. Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen, schrieb der Schweizer Schriftsteller Max Frisch angesichts der Fremdarbeiter, die während der Hochkonjunktur in die Schweiz strömten. Die allermeisten kamen aus unserem südlichen Nachbarland Italien.
1970er Jahre, das war eine Dekade vom Umbruch, von den Veränderungen, von den grösseren gesellschaftlichen Freiheiten nach 1968. Es war aber auch die Zeit von der Wirtschaftskrise und in diesem Jahrzehnt ist auch die Migrationsfrage in der Schweiz auf die Bühne der Politik gekommen, und zwar definitiv.
Wir nannten sie Gastarbeiter, als sie kamen, um bei uns zu arbeiten. Jetzt, da die Arbeit zu Ende ist, ist auch die Gastfreundschaft zu Ende. Wer nicht betroffen wurde, weiß nicht.
Die sogenannten Überfremdungsinitiativen sind an die Uhren gekommen und kritische Kreise haben in dieser Zeit auch ein Saisonierstatut infrage gestellt. Und in den 70er Jahren, das muss man auch erwähnen, ist die damalige Eidgenössische Ausländerkommission, die heute Eidgenössische Migrationskommission heisst, ins Leben gerufen worden.
Ist es gut gewesen?
Im Betrieb hat sich einiges geändert im letzten Jahr.
Ja, ziemlich viel. Ziemlich viel, etwa 150 Kinder, glaube
ich. Katja Bori, Sie sind 1962 als Kind von italienischen Migrantinnen und Migranten in die Schweiz gekommen. Sie sind dort zumal 12 Jahre alt gewesen, haben sich müssen verstecken. Sie sind ein sogenanntes Schrankkind gewesen. Können Sie ganz kurz erzählen, Frau Bori, wie das für Sie war?
Ja, nach dem Erhalt von dem Brief von der Fremdenpolizei, wo ins Haus reingeflattert ist, wo gestanden ist, das Kind muss raus. Das sind meine Eltern, die sind einfach sprachlos. Ich habe natürlich nicht gewusst, was machen wir jetzt mit dem Kind. Und das ist einfach dann die einzige Möglichkeit, ist gewesen, das Kind bleibt bei uns, aber es muss einfach niemand wissen, dass sie da ist. Sie muss einfach praktisch ein Leben führen, im Versteckten sein und in Existenz einfach.
Und was hat das geheissen, inexistent für Sie, Frau Bori? Das hat geheissen, Sie haben nicht dürfen verrussen, Sie haben sich tatsächlich müssen Tag für Tag verstecken.
Also, meine Eltern haben ja nicht eine Wohnung gehabt, sie haben zwei Zimmer gemietet in einem Estrich. Und ohne daran hätten sie natürlich, die Leute, die in der unteren Wohnung gewohnt haben, hätten sie natürlich etwas hören, wenn da sich Tag dauern, wo meine Eltern haben müssen arbeiten und doch noch irgendein Geräusch rum gewesen sind. Darum hat es geheissen, wirklich einfach vollkommen abgeschlossen von der restlichen Welt. Keine Musik hören, nicht rumlaufen, nichts, einfach nur still sein. Und was noch schlimmer gewesen ist, wenn meine Tante ist auf Besuch gekommen, oder zum Beispiel auch Kollegen von meinen Eltern gekommen sind. Ich musste verschwinden im Kasten, weil wirklich niemand hat dürfen wissen, dass ich um bin.
Das reden wir nachher noch über die Zeit im Schrank, Frau Bori, aber jetzt zum Armindo Alves. Armindo Alves, Sie sind in Portugal aufgewachsen, Sie sind als 13-Jähriger 1988 in die Schweiz gekommen. Sie gehören also zu einer anderen Generation als Frau Bori, aber auch Sie haben auch nicht einfach können mit Ihren Eltern in die Schweiz kommen.
Nein, also damals war es der Vater allein, in den 77er Jahren, also 1977 im März. Ist er allein in der Schweiz gekommen, als Saisonier sozusagen. und als Bauarbeiter auf Schlieren. Und er selber sagt auch, also für uns als Kind ist es ein bisschen unerklärlich, dass der Vater einfach so lange weg ist. Und wo ist er? Was macht er? Ich weiss noch, der Vater hat uns einmal in den Monaten mit dem Telegramm, hat er jetzt mit uns, der Post, also Post zu Post. Und dann in den 80er Jahren ist halt im Dorf ein Telefon gekommen. Bei der Weiz hat man ein kleines Beizli gegeben und so ein Dorfweizli. Und hat das erste Telefon bekommen. Und dann hat es einmal, aber sehr, sehr teuer gewesen, telefoniert, Schweiz, Portugal. Das ist ein Vermögen gekommen, hat auch ein paar Mal angeläutet, aber öfters, also einmal jede zweite Woche wahrscheinlich. Das ist aber ganz kurz und mir geht es gut. Und dann ist alles gewesen eigentlich.
Das heisst, Sie sind in dem Dorf gewesen, in Portugal, Ihrem Vater da in der Schweiz. Was hat das mit Ihnen gemacht als Bub?
Ja, wir hinterfragt uns. Logisch, mit der Zeit kommen die Erklärungen über. Der Vater ist ein bisschen weiter weg am Arbeiten, bringt ein bisschen mehr Wohlstand, er bringt Geld. Das ist genau das, dass es dem Kind besser geht. Und er kommt wieder und dann mit der Zeit haben wir uns daran gewöhnt. Oder? Da haben wir gewusst, jetzt geht er weg. Und im März und im Dezember kommt wieder retour. Also haben wir gewusst, also wenn er weggeht, ist Frühling und wenn er retour kommt, ist Weihnachten. Und das ist Jahre, das sind etwa 5-6 Jahre so gewesen. Und dann ist Mutter noch zusammengezogen, das ist in den 83. Ist Mutter mitgekommen, dann sind wir mit der Grossmutter geblieben, das 4 Kinder. 4 Jahre lang ohne Eltern gewachsen. Ja.
Und dann sind Sie in die Schweiz gekommen, Armindo Alves. Und was ist das für ein Moment gewesen, wo Sie dann 1988, das ist also einige Zeit später, dann in die Schweiz gekommen sind?
Ich wollte gar nicht kommen. Ich habe mich gewehrt und gewehrt über alles. Und dann, logisch, der Eltern entscheidet. Und dann war auch der Grund gewesen, im 85 der Vater mich zuerst und dann die anderen Kinder. Ich konnte es noch auszögern, nach 3 Jahren. Ich habe gesagt, ohne die anderen gehe ich nicht. Die ersten Momente, muss ich sagen, bei mir, wenn wir so in die Schweiz kommen, die Schule war schlimm gewesen, eigentlich. Ich habe nur Portugiesisch, Französisch und Englisch habe ich noch ein bisschen beherrscht. Französisch sehr gut. Der Lehrer zum Glück hat Französisch können und dann haben wir uns kommuniziert. Ich als 8. Schuljahr und dann mit meiner Schwester in der 5. Schuljahr und der anderen Schwester in der 6. Schuljahr, wo ich schon Algebra im Griff hatte, die ganze Pythagoras im Griff hatte, habe ich eine Kleinklasse besuchen wegen Deutsch. Und dann eben 1 plus 1 mal rechnen, dividieren, multiplizieren. Dann nach 2 Tagen hat es mir abgelöst. Dann hatte ich die erste Krise gehabt, bin ich eigentlich gesagt, ich komme nicht mehr zur Schule, ich brauche das nicht, ich will alles. Außer Deutsch nicht. Dann habe ich gesagt, ich gehe mit dem Vater auf den Bau, dann habe ich mehr davon. Und dann ist mir zu langweilig. Und dann hat der Lehrer gemerkt, der Bordner, und hat die Eltern zu sich geholt, und hat gesagt, er soll ein bisschen Geduld, dann müssen wir ein bisschen mehr Deutsch, also Zusatzunterricht geben. Mich in der Schweizer Leben integrieren lassen, Fußball, Volleyball, Tennis. Und dann hat er mich gefragt, was ich gerne mache, Fußball natürlich. Dann bin ich gerade zum FC Mucella, das ist klar, das ist mein erster Verein in der Schweiz. Und dann auch Volleyball in der Schule. Und nach einem halben Jahr hatte ich Deutsch einigermaßen im Griff gehabt. Und dann ist es gegangen und dann wollte ich nicht mehr retour.
Nimmt mich natürlich Wunder, nach dieser Zeit als Schrankkind, wie ist es denn bei Ihnen weitergegangen in der Schule?
Also ich bin auch mit 12, nachdem ich schon die erste Sek in Florenz gemacht habe, bin ich am ersten Schultag in die 4. Klasse begleitet worden, Primarschule, weil eben ich nicht Deutsch konnte. Und das ist gerade der Tag, das mag ich mir bestens erinnern, dass der Lehrer ein Diktat gemacht hat und mir hat ein weisses Blatt in die Hand gedruckt mit einem Bleistift und die hätte sollen ein Diktat machen und das ist natürlich nicht möglich gewesen. Ich habe Deutsch zum ersten Mal gehört. Und das hat sich natürlich immer so weiterentwickelt, dass ich immer das Gefühl gehabt, ich bin total im falschen Film, weil ich verstehe nicht, was da läuft. Wir haben damals auch keine Möglichkeit gehabt, für die schulbegleitende Unterstützung zum Deutsch lernen. Ich habe mir das irgendwie selber müssen aneignen. Und etwas gelernt habe ich in diesen sechs Monate, als ich versteckt war. Mein Vater ist, ich weiss noch, er ist in der Gewerbeschule zu Abend gegangen, zum Deutsch lernen. Und die Aufgaben, die er gemacht hat, also bekommen hat, zu machen, und die Bücher und die Hefte, die er hatte, hat er mir gegeben. Und ich habe mit denen eigentlich, mit ihm seine Aufgaben auch versucht, weiter Deutsch zu lernen.
Ist es das erste Mal, dass Sie nach Hause fahren an Weihnachten?
Nein, schon ungefähr fünfmal.
Fünfmal?
In diesem Jahr.
Und hat es immer sehr viele Leute gehabt im Zug, oder wie war das?
Viel besser, ja.
Viele Leute?
Viele Leute im Zug.
Und konnten Sie sitzen oder mussten Sie stehen?
Mussten Sie stehen.
Stehen?
Jawohl.
Die ganze Fahrt bis nach Florenz?
Jawohl.
Und trotzdem gehen Sie wieder nach Hause?
Viele Menschen, viele Leute.
Ja.
Und in den 70er Jahren hat so etwas angefangen in der Schweiz wie Ausländerpolitik. Es ist da ums Saisonierstatut gegangen. Der Bundesrat hat dort zumal ein Saisonierstatut verkürzt auf 9 Monate. Machen wir einen Zeitsprung, Frau Pori, jetzt in Ihre Jugend, in die 70er Jahre. Wie haben Sie denn die 70er Jahre erlebt?
Also, ich habe im 1971 geheiratet. Ich war 21, habe geheiratet, einen Schweizer geheiratet. Ich bin endlich ein Papierschweizer geworden. Ich bin endlich einmal befreit worden von dieser Stigmatisierung, dass ich ein Ausländer bin und dass ich das nicht darf und das nicht darf. Und in den 70er Jahren habe ich dann angefangen, auch sehr mich politisch betätigen. Damals hat ja die Zürcher Unruhe gegeben und ich bin in der Studentenbewegung, obwohl ich mich immer natürlich geschämt habe, dass ich einfach die Ausbildung, die ich gerne gehabt hätte, immer wieder verunmöglicht worden ist.
Die Ausbildung, die Sie gerne gemacht hätten, Frau Pori, Sie hätten gerne Fotografin werden, ist das richtig?
Ja, und ich bin bis zu meinem Haar vor dem Abschluss bin ich Fotografin geworden. Also diesmal Fotografin ohne Papier.
Und warum hat das nicht geklappt, dass Sie nicht haben können Fotografin werden?
Ich habe zuerst probiert, in der Fachschule für Fotografie, an der Kunstgewerbeschule, habe ich dort Aufnahmeprüfung gemacht. Die Aufnahmeprüfung damals bestanden. Ich hätte die Ausbildung als Fotografin machen können, wenn nicht Russland in der Tschechoslowakei eingefahren wäre und so viele politische Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei in die Schweiz gekommen wären. Und die sind höher quotiert als Ausländer, die politischen Flüchtlinge. Und ich bin einfach zurück verschoben worden um ein Jahr und der politische Flüchtling hat Vorrang gehabt. Und ich habe natürlich nicht gewusst, was machen. Ich habe versucht, ich suche jetzt mir eine Lehrstelle und versuche eine Lehre zu machen als Fotografin. Und das war sehr, sehr schwer für mich, Arbeitsbewilligung, weil das hat auch wieder eine Bewilligung von der Fremdenpolizei erfordert. Und die Lehrstellen waren sehr, sehr rar gewesen. Und die Schweizer Kinder haben sowieso natürlich Vorrang gehabt als Ausländer. Und ich habe 7 Monate lang müssen kämpfen zusammen mit dem Arbeitgeber.
Das sind alles Erlebnisse, die Sie persönlich geprägt haben, Frau Pori. Gleichzeitig haben Sie sich auch, Sie haben es vorher gesagt, angefangen politisch engagieren. Die 70er Jahre ist ja zum Beispiel die Schwarzbach-Initiative dann vor das Volk gekommen. Wie haben Sie das denn erlebt?
Ich habe das in erster Linie nicht mehr als selber Betroffene, weil eben ich bin dann schon Schweizerin gewesen. Aber für mich ist das natürlich die eklatante Beweis, wie fest, dass man hat, den Ausländern immer alle Schuld gegeben für alle Misere. Die Ausländer waren die gewesen, die die billigen Wohnungen genommen haben. Das sind die die Arbeitsstellen Schweizer weggenommen haben. Und ich habe mich so weit engagiert, gegen die rassistische Politik. Aber von meinem Gerechtigkeitssinn her ist das eine grosse Motivation, so politisch tätig zu sein. Ja.
Die Schweiz hat heute rund 6,3 Millionen Einwohner, eine knappe Million davon sind Ausländer. Auf 100 Schweizer kommen heute rund 17 ausländische Jahresaufenthalter und Niedergelassene. Als Folge der bundesrätlichen Stabilisierungspolitik und der Rezession sinkt ihre Zahl laufend. Die Initiative will die Zahl der Niedergelassenen und Jahresaufenthalter zusätzlich massiv vermindern. Ihr Anteil soll nur noch 12,5% der Schweizer Bürger betragen. Um dies zu erreichen, müssten rund 250.000 Ausländer die Schweiz in den nächsten 10 Jahren verlassen. 25.000 pro Jahr.
Jetzt, wie würden Sie denn das Klima bei den Migrantinnen und Migranten, wie würden Sie das beschreiben? Wie haben die sich gefühlt? Wir wissen ja, dass wenn die Initiative angenommen worden wäre, dann hätten Hunderttausende von Menschen müssen die Schweiz verlassen. Was hat das ausgemacht bei den Menschen, die von dieser möglichen Ausschaffung betroffen waren?
Sind natürlich sehr, sehr, sehr verängstigend gewesen. Für sie ist die Hoffnung für eine Zukunft, die sie versucht haben, aufzubauen in der Schweiz, wäre das völlig zerschmettert. Aber die schlimmste Seite von dieser Zeit war ja, dass einerseits sind wir Ausländer einfach völlig machtlos dieser rassistischen Welle ausgesetzt worden, weil wir haben uns nicht einmal dürfen wehren. Also, die politische Tätigkeit ist für die Ausländer völlig etwas tabu. Das ist völlig verboten. Das wäre ja auch schon das ein Grund gewesen, um rausbediert worden aus der Schweiz. Darum, das ist einfach, die Ohnmacht ist einfach da gewesen und man hat nicht gewusst, was passiert. Das kann ja jedem treffen. Und wir haben einfach gehofft, dass ein grosser Teil von der Schweizer Bevölkerung eigentlich uns kann aus dieser misslichen Situation retten, indem dass die Initiative nicht zustande kommt.
Ein spanisches Restaurant in Zürich, Centro Gallego, 20. Oktober 1974, 18 Uhr. Das Resultat der Abstimmung über die dritte Überfremdungsinitiative ist bekannt. Massive Verwerfung. Hier, wie in anderen Fremdarbeiterlokalen, ist Erleichterung zu spüren, aber keine Feststimmung. Fremdarbeiterdasein bleibt Fremdarbeiterdasein.
Die Verwerfung ist sehr richtig, aber nicht, dass sie uns vor allem nützen würde, sie nützt Ihnen.
Wie ist das bei Ihren Eltern gewesen, Herr Alves?
Die sind hergekommen zum Arbeiten und dann haben sie selber tagsüber sind am Arbeiten auf der Baustelle und am Abend sind unter sich in der Holzbaracke, wo es geht für die Leute, die darunter sind, nicht einmal richtig aus, sind richtig, wahrscheinlich gar nicht richtig mitbekommen, vermute ich. Erstens mal wegen Deutsch gekannt ist und zweitens, die sind in seiner Welt. Ich habe es noch nebenbei erlebt, im 1880 hat er noch den Barlow-Wetschinger die Holzbaracke gehabt und eben die Firma Züblin und ich habe dort reingeschaut, wie das gelebt hat. Dann haben sie eine Kantine, jeder hat seinen Kocher, jeder hat seinen Schränkli, sind Einkäufe zum Kochen und dann haben sie nach dem anderen gekocht, dann haben sie einen Tisch und dann haben sie so ein Zimmer wie ein Militärkaserne, aber alles haben sie müssen machen, abwaschen, abräumen, haben sie müssen lernen kochen, alles, aber dann sind so unter sich beschäftigt gewesen, dass sie wahrscheinlich das gar nicht mit überhaupt haben, vermute ich. Das Ziel von diesen Leuten, von diesen 70er Jahren, von diesen Portugiesen, die ich kenne, ist das Gleiche. Alle etwa gleich. Ich erzähle alles gleiche Geschichte. Wir gehen 3-4 Jahre in die Schweiz, wir verdienen ein bisschen Geld, wir tun uns ein bisschen den Wohlstand ein bisschen erhöhen und dann wir kehren wieder retour. Aber eben, das Schicksal hat ganz anders entschieden für alle anderen. Aber das von den politischen Hintergründen. Sie haben schon, der Vater und in dieser Jahrgang, die sind alle 73, 74, 75, sie erzählen schon, die Schweizer sind kalt. Ich habe es auch nicht gespürt. In den 80er Jahren, 88, als ich kam, bin ich wirklich sehr gut empfangen worden.
Die Schweiz war kalt, sagte Herr Alves. Frau Borri, würden Sie das unterstützen?
Ja, klar. Ich habe es so empfunden, dass die Leute, die enge Beziehungen, Arbeitsbeziehungen hatten mit den Ausländern, wie zum Beispiel eben der Vater vom Herr Alves oder mein Vater, wo er auch auf dem Bau geschafft, die haben in der Regel die Ausländer ja gelernt schätzen, weil die haben gewusst, dass sie nicht da kommen, um die Arbeit der Schweizer wegzunehmen, sondern eine grosse Unterstützung eigentlich, einen grossen Beitrag geleistet haben, um die Schweiz gross und reich werden zu lassen. Der Hass ist bei denen nicht spürbar. Aber alle anderen, da sind wir immer wieder konfrontiert worden. Bei jeder Gelegenheit haben wir gewusst, also wir Italiener sind einfach die Cinque und die anderen. Man hat einfach eine richtige Diskriminierung überall gespürt.
Die laute, lebensfrohe Art empfinden viele brave Schweizerinnen und Schweizer als direkte Bedrohung.
Ich denke, das hat viel drin. Hat viel Arbeiten.
Ja, wir sind halt auch die Südländer, die mit der Masse kommen.
Es hat ja dann auch die Wirtschaftskrise gegeben in den 70er Jahren, die berühmte Ölkrise, Frau Pori, wo Sie sich sicher noch daran erinnern mögen, die dann dazu geführt hat, dass ganz viele von diesen Saisonniers haben müssen, zurück. Man sagte dann, dass die Saisonniers zu dieser Zeit eben der sogenannte Konjunkturbuffer gewesen sind.
Sie sind eigentlich immer als Konjunkturbuffer angeschaut worden. Schon die Tatsache, dass das Saisonierstatut überhaupt kein Recht gegeben hat, diesen Ausländern, sondern dass man jedes Jahr eine neue Bewilligung müssen haben, für eine Aufenthaltsbewilligung, um die reinlassen zu können. Und jedes Mal an der Grenze die Leute untersucht worden sind, ob sie gesund sind, ob sie arbeiten können, ob man sie am besten brauchen kann. Und wenn jemand das die Kriterien nicht erfüllt hat, hätte er die Aufenthaltsbewilligung gar nicht bekommen, hätte ja gerade wieder zurück. Also sie sind ja immer Konjunkturbuffer gewesen in dem Sinn. Man hat sie einfach nur genommen, wie man sie hat gebraucht. Und wenn man sie nicht mehr hat gebraucht, haben wir sie wieder zurückgeschickt.
Wenn Sie mit Portugiesinnen und Portugiesen von der Generation von Ihren Eltern reden, Herr Alves, wie nehmen die Zeit wahr, wo Saisonniers als Konjunkturbuffer in diesem Land waren?
Also die haben es nur die gebraucht, die gebraucht waren, die haben es behalten. Sie haben es an den Flughafen dann später ein Röntgen müssen machen. Kaum sind gelandet, sind sie über Röntgenmaschinen durchgelaufen, die Lungen prüfen und ein Arztzeugnis sozusagen, haben sie müssen dort eine Bestätigung einholen, dass sie gesund sind, dass sie keine Krankheit haben. Und dann haben sie dort eingesetzt, wo eigentlich, kann man so sagen, dass ein Schweizer nicht arbeiten wollte. Auf die ersten Jahre, aber die haben es schon die Ausländer gemacht. Und das stimmt schon. Und meine Eltern sagen auch, das ist, und er hat auch so eigentlich am Anfang jetzt so überbracht, dass wir kommen da. Ihr habt eine andere Zukunft als ich. Ihr müsst lernen, weil meine Generation, sie ist nur da zum Arbeiten. Wir brauchen es nur zum Arbeiten. Wenn wir nicht mehr arbeiten können, die werden wir eingeschickt. So hat es auch uns überbracht. Und dann müsst ihr etwas daraus machen aus uns. Aus euch machen. Und dann haben sie gesagt, wir müssen lernen, eine Ausbildung und weiterentwickeln. Und dann haben wir eine Zukunft in der Schweiz. Wenn es nicht mehr, weil die Krämpfer, die sind mehr.
Und das heisst auch, die Angst, die Bedrohung vom möglichen Ausgeschafft zu werden. Das hat sich fortgesetzt. Das ist nicht weggegangen.
Nein, also nicht hundertprozentig, nein. Also das heisst, ich spüre das nicht, das stimmt. Ich fühle mich wie ein Schweizer. Aber wie vielen ist es immer so, wir sind da wirklich nur als Gast. Also auch heute noch, das ist bei vielen so. Und dort ist auch ein Fehler gelaufen von den Portugiesen, dass wenn ich mich als Gast fühle, tue man nie richtig integrieren. Und das ist eben schade. Aber dass das Schweiz nicht unser Land ist, das ist im Hinterkopf.
Und Sie sind ja heute Präsident vom Lusitanischen Verein Zürich, also vom Verein der Portugiesinnen und Portugiesen in Zürich. Redet Sie denn noch über die Zeit heute? Erzählen die Alten, die Jungen quasi, wie die Schweiz war, damals in den 70er Jahren?
Ja. Also ich bin seit jetzt 14 Jahren Präsident vom Centro Lusitano Zürich. Da sind auch ältere Leute, immer weniger, weil die meisten nach den 65er, kaum sind alle 65, die wandern aus, oder weil erst einmal finanziell nicht drin Leute in der Schweiz leben. Und zweitens, wo ich vorher gesagt habe, das ist nicht unser Land. Ich gehe die Lehre, die am Anfang eigentlich geplant wäre, eigentlich, wo man raus und retour, oder? Und dann, und jetzt die meisten sind, also meine Eltern sind die Sättige gewesen, und jetzt ist der Zeitpunkt, sind eben mit 65 gekommen. Und auch jetzt ist auch wieder so wie der Präsenz von der, eben die Bauherren, die Baufirmen, wenn wir 40 Jahre in der Schweiz geschafft haben, dann sind wir jetzt 58 oder knapp 60. Wir können nicht mehr so viel leisten wie auch schon. Und die sagen so, ich kann nicht leisten, Jobs zu verlieren, ich finde keinen mehr. Also ab 50 schon, fangen sie auch schon an. Und sie haben 30 Jahre gekrampft, oder? Sind mit 18 gekommen, 19. Und jetzt sind mittlerweile 50, 55 und haben schon Angst, ja. Weil wenn sie den Job verlieren, die wissen schon, was passiert. Und es ist auch schwierig, etwas zu finden. Das ist das Problem rum. Da ist das Problem rum.
Eben der Gedanke vom Saisonnier-Statut, also die Idee, dass man eben Menschen wieder zurückschaffen kann, wenn man sie nicht mehr braucht, die ist ja zumindest bei einer Partei in der Schweiz noch nicht aus den Köpfen verschwunden. Wie kommt das bei Ihnen an, Herr Alves?
Der Saisonnier, eigentlich Saisonnier, der ist schon ein bisschen verschwunden, aber das Unsicherheit oder die Angst, dass ausgeschafft werden, also indirekt ausgeschafft, also weg müssen, es ist schon da. Und vor allem eben bei denen, die auf der Baustelle keine Ausbildung haben, Deutschkenntnis sehr wenig, keine Ausbildung. Das ist indirekt, also sie sind nicht rausschicken, mich auf der Straße stellen und dann kann ich einen Job suchen, finde ich nie. Ich kenne viele, die keinen Job mehr finden und dann 30 Jahre lang in der gleichen Firma geschafft, viel geleistet, gute Arbeiter, gute Bützer. Vielleicht haben sie einen unverkauften Bau und dann sind sie nicht mehr so gelenkig. Und jetzt brauchen wir den nicht mehr, das ist wirklich ein Objekt.
Sowieso, die SVP hat ja schon wieder eine Initiative vorbereitet, die ja genau das wieder offiziell will einführen, oder? Und sogar Bedingungen noch mehr verschärfen, indem man sogar möchte, Bewilligungen, die wir bekommen haben, sogar zurücknehmen kann. Also, dass die Ausländer da in der Schweiz immer als Provisorium angeschaut wird und die menschliche Dimension eigentlich gar nie richtig respektiert hat. Ja.
Ja, stimmt schon. Aber wenn man es retour schaut und dann eben vom 70 Jahre her bis heute und weiter, wir sind ein Multikulti-Land. Also die Schweiz ist wirklich ein Multikulti. Das ist auch schön, ich finde es auch schön. Ich wohne in der Nähe von Zürich und die Leute, die ich kenne von aller Welt eigentlich, das ist wunderschön. Und es wird nicht ausgenutzt von der Schweiz her und macht der Schweiz auch wund. Und sind genau die die Schweiz aufgebaut haben. Das sind eben die Ausländer, wo das, was wir sehen, die Straße, die Gebäude auch heute noch. Ich sage immer, sind wir und die anderen, das ist so. Und ich finde es schade, dass immer wieder probiert wird. Das ist auch genau der Punkt, wo im Hintergrund in der Stadt, ja, das ist mein Land, oder?
In Nora per Voi wurde nur Italienisch gesprochen. Über alles, was, wie die Schweizer dachten, italienische Fremdarbeiter interessieren könnte. Moderatoren waren der Italiener Corrado Mantoni und die Tessinerin Mascha Cantoni.
Ein Land, das in der Tendenz Mühe hat mit Migrantinnen und Migranten, schon immer Mühe hat. Fangen wir doch vielleicht nochmal bei dem Moment an, wo Frau Pori erzählt hat, Francesca Falk. Sie sind Migrationshistorikerin und Frau Pori hat erzählt, dass sie als Schrankkind hat müssen leben, ein Teil von ihrer Jugend. Was ist das mit diesen Schrankkindern? Für was steht das?
Ja, es steht für sehr vieles und es sind natürlich unglaubliche Geschichten. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch immer noch so, dass es Kinder hat, die quasi ohne legalen Aufenthaltsstatus sich in der Schweiz aufhalten. Heute gehen sie in die Schule, aber die Situation ist immer noch sehr schwierig. Wenn man zum Beispiel mit Müttern redet, von so Kindern, dann spürt man sehr grosse Angst. Und diese Angst spüren natürlich auch die Kinder.
Frau Pori hat ja auch darauf hingewiesen, wie schwierig das war mit der Schulbildung. Auch Sie, Herr Alves, haben darauf hingewiesen. Schulbildung ist auch ein grosses Thema. Also das System, dass man Kinder dann in der Tendenz in die Sonderschule geschickt hat.
Also das ist ein ganz wichtiges Thema, das auch noch viel zu wenig erforscht worden ist, meiner Meinung. Man hat ja lange Sonderklassen gemacht, die Kinder wirklich nicht in die normale Schule los, sondern in eigene Klassen rein tun. Dann ist eben genau das passiert, was der Armindo Alves eben geschildert hat, oder? Und es sind dann die migrantischen Familien selber gewesen, die sich gewehrt haben, die Komitee gebildet haben, die sich organisiert haben, die politisch Druck gemacht haben, dass man die Kinder eben auch ganz normal in die Schule lassen geht. Und das ist dann langsam auch gelungen. Aber immer noch ist es so gewesen, dass es eine starke Diskriminierung gegeben hat. Die Schweiz hat ja auch ein Bildungssystem, das sehr früh Selektionen macht. Und das führt dazu, dass die Sozialschichtung sehr stark durchschlägt im ganzen Bildungssystem. Und ich bin jetzt zum Beispiel in der Ostschweiz aufgewachsen, so in einem Dorf von 3000 Einwohnern. Ich bin auch Ende der 70er Jahre auf die Welt gekommen. Und bei uns war es so, dass man nach der 6. Klasse hat man eine Prüfung gemacht und es ist dann entschieden worden, wer kommt in die ZEK und wer kommt in die Real. Und es war ganz klar gewesen, und es hat bei uns viele Kinder gehabt, die eben quasi Eltern hatten, die in Anführungszeichen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter waren. Und es war ganz klar gewesen, dass die ganz grosse Mehrheit von ihnen zuerst einmal in die Real geschickt worden ist. Vielleicht haben sie dann können im zweiten Jahr versuchen, zu mit ZEK zu kommen. Aber ins Gymnasium ist praktisch niemand gekommen. Das ist bei mir ist ein Kind, hat so einen Hintergrund gehabt. Und das ist nicht so lange her, oder?
Da tauchte dieser Mann auf, James Schwarzenbach, aus reicher Zürcher Industriellenfamilie, ein eher erfolgloser Verleger. Der nationalkonservative Intellektuelle erkannte seine Chance, politische Bedeutung zu erlangen. Als dominierende Figur der ausländerfeindlichen nationalen Aktion brachte er die erste Initiative gegen die Überfremdung, die nach ihm benannte Schwarzenbach-Initiative, an die Urne.
Franziska Falz, kann man denn sagen, in der Schweiz überwiegen defizitäre Diskurse. Also man hat Migration immer als etwas Problematisches, immer als etwas Defizitäres und auch als etwas Schwieriges angeschaut. Und das ist so eine Art wie eine Konstante in der Schweizer Geschichte. Kann man dem so sagen?
Also man kann sagen, dass es der sogenannte Überfremdungsdiskurs, dass der von einer gewissen politischen Seite sehr stark gemacht worden ist. Und mit dem System, das wir haben, von dieser semi-direkten Demokratie, es eben auch Möglichkeiten gehabt, da immer wieder quasi auf die Agenda zu setzen. Das war in anderen politischen Kontexten nicht gleich möglich gewesen. Also wir haben schon von der sogenannten Schwarzenbach-Initiative geredet, wo eben dann der Diskurs sehr stark in die Richtung gepusht hat mit den Problemen, die da diagnostiziert worden sind. Interessant ist aber auch, dass es auch immer eine Gegenbewegung gegeben hat, das auch gegen die Schwarzenbach-Initiative.
Der Nationalrat Schwarzenbach fragen, ob er je einmal mit dem Salvatore und mit dem Antonio zusammengearbeitet hat. Seine ganze Kenntnis von uns Arbeiter bezieht er nämlich aus seiner Tätigkeit als Verwaltungsrat. Er hat in seinem Leben nie eine schlechte Träne gemacht. Nicht einmal. Verstanden?
Und dass es manchmal innerhalb von wenigen Jahren auch, also die Schwarzenbach-Initiative, die ist ja abgelehnt worden, aber es ist relativ von vielen stimmberechtigten Männern, Frauen, haben ja noch nicht können abstimmen, damals 1970 angenommen worden. 4 Jahre später hat es eine sehr ähnliche Initiative gegeben. Die ist sehr viel schlechter, also ich meine, auch die ist abgelehnt worden, aber Befürworterinnen und Befürworter sind sehr viel weniger gewesen. Das zeigt auch, dass sie in wenigen Jahren manchmal die Stimmung schnell ändern kann. Ein Grund natürlich, wieso dass sie dann später abgelehnt worden ist, ist genau das gewesen, was schon erwähnt worden ist, die Ölpreiskrise, die zur Folge hat, dass es eigentlich ein bisschen zynisch ist, das, was die Schwarzenbach-Initiative nicht geschafft hat, dass Hunderttausende quasi gehen müssen in die Ölpreiskrise, eben als Resultat gehabt und ja, da hat natürlich auch die Stimmung verändert im Land.
Jetzt haben Sie, Franziska Falk, geforscht auch darüber, was die Migrantinnen und Migranten in die Schweiz mitgebracht haben. An Ideen, an Innovation und an Leistungen. Und das ist ja etwas, wo man viel zu wenig darüber redet.
Ja, genau. Also einerseits natürlich überall das Positive, weil es wird immer nur das Negative gesehen. Aber andererseits auch wirklich, wie konstitutiv eigentlich Migration überhaupt für die Schweiz ist, wie sie ist. Also heute. Die heutige Schweiz ist eigentlich durch Migration entstanden und würde nicht so existieren, wie sie ist. Und da kann man in ganz, ganz vielen Bereichen nachschauen. Also wir haben schon geredet von den ganzen Infrastrukturen, von den ganzen Bauten, Strassen, Bahn etc., von auch den sozialen Infrastrukturen, AHV, wo auch sehr wichtig ist, dass es eben die Nachkriegsmigration hat, um die Anschubsfinanzierung am Anfang zu können realisieren, oder? Sehr viele, die eingezahlt haben, aber nicht bekommen haben. Und auch in ganz vielen Bereichen, wo man es eben heutzutage nicht mehr sieht, wo man zum Teil da als einzelne Ereignis vielleicht dann noch sieht, aber man sieht nicht, dass es auch einen Zusammenhang hat. Also ich habe da zum Beispiel auch geschaut in Bezug auf Gleichberechtigung, wo ja die Schweiz sehr lange ein sehr konservatives Land war. Und darum ist es auch nicht erstaunlich, dass Migration, und zwar auf verschiedene Arten Migration, also von Leuten, die vom Ausland in die Schweiz gekommen sind, von Leuten aus der Schweiz, die ins Ausland gegangen sind, oder auch von Binnenmigration, dass das ein wichtiger Faktor war, um Gleichberechtigung voranzubringen, sei es von den ersten Studentinnen, die eigentlich alle aus dem Russischen Reich hierher gekommen sind, oder auch die ersten Professoren, die die Uni geöffnet haben, die eigentlich Geflüchtete waren aus dem Deutschen Reich, bis hin zu Frauen, die sich für das Frauenstimmrecht eingesetzt haben, die auch oft durch Migrationserfahrung eine Politisierung durchlebt haben. Und es gibt aber ganz viele so Bereiche, wo man das zeigen kann, aber das ist wie nicht Teil vom kollektiven Gedächtnis von der Schweiz.
Aber interessanterweise haben vor allem auch Frauen ja einiges mitgebracht. Zum Beispiel Frauen, die in der Schweiz, die in die Schweiz gekommen sind, in den 70er Jahren, haben zu einem grossen Teil ihren Heimatländern das Stimm- und Wahlrecht gehabt, sind in ein Land gekommen, wo sie das nicht gehabt haben. Das ist ein Beispiel. Und das andere ist ja die Geschichte mit den Kindertagesstätten, wo quasi sich die Migrantenfamilien wie auch selber haben müssen organisieren.
Genau, also es hat Krippen, wie man sie hier genannt hat, die hat es natürlich schon im 19. Jahrhundert gegeben und die sind entstanden auch so ein bisschen mit einer doppelten Funktion für die Arbeiterschaft, um so ein bisschen wohltätig zu sein, um die Kinder quasi in Schutz zu bieten und gleichzeitig auch so ein bisschen disziplinierend, dass man da, dass die Arbeiterschaft auch bürgerliche Werte übernimmt. Und die hat es schon vorher nicht gegeben, aber in der Nachkriegszeit, also nach 1945, ist man in der Schweiz davon ausgegangen, dass das jetzt wird verschwinden, dass das nicht mehr wird nötig sein, weil jetzt die Löhne es erlauben, dass einfach nur der Mann schafft und die Frau daheim bleibt. Und die Hausfrauennorm, die ist sehr stark in der Schweiz, aber sie hat eben nicht für migrantische Familien zugetroffen, weil eben dort sehr viele Familien darauf angewiesen waren, dass beide gearbeitet haben. Und in diesen Jahren, gerade auch dann, wo dann der Familiennachzug einfacher geworden ist, für italienische Familien mit den 60er Jahren, hat es einen sehr grossen Bedarf gegeben, auch Betreuungsplätze für Kinder. Und es sind neue Infrastrukturen entstanden von Firmen, aber auch von der Missione Cattolica oder auch die es gegeben hat. Zum Beispiel die kommunalen Strukturen, die sind eigentlich in diesen Jahren setzen, so Statistiken, wo es, ja, die meisten Kinder haben eigentlich sind aus migrantischen Familien gekommen. Und auch da ist eine sehr spannende Geschichte, die auch wenig erforscht ist. Zum Teil sind auch die Strukturen, also gerade, wo die Missione Cattolica aufgebaut hat, die sind dann auch später zu regulären Kinderkrippen geworden, die von anderen, also von den ganzen Bevölkerungsschichten, können benutzt werden. Und interessant ist in dem Zusammenhang auch die Ölpreiskrise. Weil die Infrastruktur ist, nachdem das sehr viele Familien zurückgehen mussten, untersetzt gewesen. Und das war eigentlich der Moment gewesen, wo dann viele Kinderkrippen auch entschieden haben, dass sie quasi Schweizerinnen und Schweizer, die Mittelklasse, aufnehmen. Vorher war das oft nicht möglich gewesen. Und dass sie zum Beispiel Teilzeit Kinder auch aufnehmen, die nur einen halben Tag waren.
Und das widerspricht ja so im schweizerischen Dogma, wo sagt, eigentlich durch Migration gibt es eigentlich immer Rückschritt.
Ja, und das ist natürlich völlig geschichtsblind, weil ich kann überall hinschauen, in die Wirtschaft, in die Forschung, überall. Also man kann da gar nicht, die Schweiz ist ein sehr stark internationales vernetztes Land, im 19. Jahrhundert schon sehr stark wirtschaftlich verflochten. Also das sind ja Aussagen, die aus historischer Perspektive einfach schlicht nicht haltbar sind.
Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus Dänemark. Ich komme aus Finnland.
Ich komme von Indien.
Ich komme von Jugoslawien.
Ich komme von der Tschechoslowakei.
Ich komme von England.
Ich komme von Italien.
Ich komme von Spanien.
Die Primarschule Birr im Kanton Aargau ist eine UNO im Kleinen. Von den 403 Knaben und Mädchen sind 179 oder 45% Ausländer. Sie kommen aus 14 verschiedenen Nationen.
1970er Jahren, Francesca Falk, ist so die Geburtsstunde von dem, was man so ein bisschen die Assimilationspolitik nennt. Also die Idee, dass Ausländerinnen und Ausländer müssen assimiliert werden. Was heisst das?
Also ich habe ja schon ein bisschen erzählt, dass es eben Mitte der 60er Jahre ein neues Abkommen gegeben hat mit Italien. Also Italien nenne ich jetzt da, weil die meisten, in Anführungszeichen, Ausländerinnen und Ausländer sind damals aus Italien gekommen. Und dass man dann ein neues Abkommen gemacht hat mit Italien, ist darum sehr bedeutend gewesen. Und da hat ein bisschen die Situation verbessert. Also zum Beispiel hat man können schneller die Familien anziehen, man hat schneller können Niederlassungsbewilligung bekommen. Es hat immer noch viele Restriktionen gehabt, aber man hat so einen Schritt gemacht, dass man gesagt hat, ja, der Rotationsprinzip funktioniert doch nicht so, wie man uns da vorgestellt hat. Und man hat so eine erste Öffnung quasi eingestanden auch. Also nicht nur freiwillig, sondern auch auf Druck vom Ausland, also sehr stark auf Druck von Italien, aber auch auf Druck, wie sich die Situation international entwickelt hat, weil die Schweiz wäre nicht mehr konkurrenzfähig gewesen, weil auch mit den Vereinbarungen auf europäischer Ebene hat man gesehen, man muss attraktiver werden als Arbeitgeberland, sonst kommen die Leute nicht mehr. Und darum hat man auch die Konzessionen gemacht. Allerdings eben, man hat immer noch die Gedanken gehabt von der Assimilation, also die kommen, müssen sich anpassen, dass es etwas gegenseitig sein könnte oder dass sich auch etwas verändert dabei, dass die Schweiz vielleicht auch anders wird. Da hat man natürlich noch nicht so gesehen und man hat dann auch das Konzept von der Assimilation dann später kritisiert. Man ist mit dem Begriff von der Integration gekommen, wo dann später auch wieder kritisiert worden ist und gesagt hat, es geht um Partizipation. Es sind da immer Prozesse, wo auch Begriffe, die heute vielleicht auch negativ konnotiert sind, einmal auch quasi etwas Progressives hatten.
Jetzt sind die 70er Jahre, Katja Puri hat es vorher schon angesprochen und auch der Armindo Alves, sind ja auch Geburtsstunde von einer Bewegung, auch wo sich die Migranten und Migrantinnen angefangen haben, bewegen, wo sie sich angefangen haben, organisieren, also Colonia Libera Italiane, die portugiesischen Vereine und so weiter haben sich angefangen bilden. Was hat das in der politischen Landschaft aus Ihrer Perspektive verändert?
Also ich glaube sehr viel und Katja Pori hat ja schon gesagt, dass das für sie sehr wichtig war, auch um sich einsetzen gegen eine solche Politik. Und da hat es natürlich auch verschiedene Arten Leute gehabt, auch Betroffene, die sich dann politisiert haben durch die Initiative, die sich organisiert haben. Es hat sehr viel gehabt, die dann zum Beispiel auch an so Veranstaltungen gegangen sind und dort präsent gewesen sind und gezeigt haben, wir sind auch da, über uns wird geredet und sich auch gemolden haben dann. Und es hat ja dann auch, also die Miteinander-Initiative, wo dann ein paar Jahre später lanciert wird, die kommt auch aus dem raus, aus dem Widerstand eigentlich gegen die Art von Politik. Und die Miteinander-Initiative ist ja eine Initiative gewesen, die abgelehnt worden ist. Aber es ist nicht so, dass abgelehnte Initiativen keine Bedeutung haben in der Schweiz. Also da wissen wir ja auch von dem politischen System, dass eben auch Initiativen, die nicht angenommen werden, wie zum Beispiel XOA-Initiativen, sehr viel können bewirken können, auch Diskussionen können verändern. Und aus den Miteinander-Initiativen beispielsweise sind später auch Bewegungen entstanden, die sich im Asylbereich stark gemacht haben für eine andere Schweiz und die eben auch für eine gerechtere Schweiz gekämpft haben. Und das ist auch etwas, wo ich finde, wo viel zu wenig auch im kollektiven Gedächtnis ist, weil oft bleibt man dann eben so ein bisschen an den Schwarzenbach-Initiativen hängen und an den Personen, die eben damals schon sehr viel Platz in den Medien. Also der Schwarzenbach, der ist überall eingeladen worden, ist ein sehr beliebter Gast gewesen. Und die Menschen, die eben betroffen gewesen sind, die haben wir oft nicht gehört damals. Und wie sie sich an die Jahre und auch an die Abstimmungen und die Folgen erinnern, damit man eben die Stimmen, dass die auch Teil von unserer Geschichte werden.
Sie haben die Tomar mal fundamente y no así tan la deriva.
Gut, genau, für mich, no estoy contento. Mir ist auch nicht gut. Das ist eine Diskrimination. Und dieses Resultat ist nur ökonomisch favorable, nur für das Switzerland.
Für die Migranten nicht.
Wie haben Sie das ganz konkret denn gemacht, Frau Pori? Sie haben ja gesagt, Sie haben sich, nachdem Sie Schweizer geworden sind, haben Sie sich auch solidarisiert ein Stück weit mit den Migrantinnen und Migranten. Wo ist das passiert und wie ist das passiert?
Ich habe in erster Linie bei der Colonia Libre mitgemacht und ich habe all die Aktionen mitgemacht, wo Möglichkeiten ausarbeitet haben, um unsere Italiener zu helfen, zu informieren, sich rechtzufinden, unterstützen in der täglichen Problembewältigung mit dem Deutsch und all das. Am Sonntag sind wir in Baracken, gehen Zeitung verkaufen und in Tagen verbreiten.
Jetzt ist das etwas, was Sie heute eigentlich auch immer noch machen, Armindo Alves, in Ihrer lusitanischen Vereinigung, im lusitanischen Verein. Helfen, unterstützen, ist das immer noch das?
Das ist alltäglich, was wir machen. Wir haben das Gleiche. Wir haben auch eine Zeitschrift, der Lusitano Zürich. Und auch dort tun wir auch die Leute informieren. Wir gehen einmal in den Monat gehen wir auf Sonntag von der Kirche die Zeitungen verteilen, gratis. Wir schicken unsere Mitglieder. Wir tun auch ein bisschen wirken. Vor ein paar Jahren, also etwa vor acht Jahren ist jetzt sehr, habe ich einen Bericht gelesen, dass die portugiesischen Schüler sehr die schlechtesten sind von der ganzen Schweiz. Dann haben wir uns eingesetzt, haben ein bisschen geschaut, haben dann noch eine Gruppe gefunden, haben wir so ein Projekt geleitet. Und nach dem Projekt haben wir noch nach Studenten, portugiesischen Studenten gesucht, wo die gewisse Schüler, die Schwierigkeiten hatten im Deutsch und im Rechnen, also mit der Mathematik, und dann die Kinder unterrichtet. Und die Kinder haben es wirklich Fortschritt gebracht. Nach ein paar Jahren sind die Noten einiges besser wurde.
Das heisst, es geht da immer noch ums Unterstützen, ums Stärken, auch darum, Defizit auszugleichen. Das heisst, Francesca Falk, wir sind da immer noch in dieser Defizitsituation drin.
Ja, also bei vielem fallen wir immer wieder in die Diskurs zurück, wo eben quasi die Migration als Problem darstellt. Andererseits ist es aber auch so, dass die Schweiz tatsächlich eine andere ist und da eigentlich auch nicht mehr negiert werden kann. Also die Schweiz ist nicht mehr die Schweiz von den Schweizer Macher. Ich glaube, vieles ist zum Beispiel bei Einbürgerungen immer noch sehr problematisch und muss dringend geändert werden. Und gleichzeitig sind wir aber auch nicht mehr dort, wo wir einmal gewesen sind. Also es ist ein bisschen beides, oder?
Das ist tatsächlich so. Und eben, die Schweiz ist immer noch ein begehrter Land eigentlich. Und dann neue Migranten, wie ich vor 30 Jahren. Und das wirkt sich auch der Schule, auf die Schulqualität eigentlich. Die Kinder werden in der Klasse integriert, zum Glück, jetzt heutzutage. Und die portugiesischen Migranten sind wirklich frische Migranten. Sie kommen täglich hin. Also jetzt weniger. Die letzten zwei Jahre hat ein bisschen stagniert, habe ich gemerkt. Aber so 2014, 2015,
aber dass das Land nicht mehr das Gleiche ist, das würden Sie auch sagen?
Ja.
Ja, und gleichzeitig muss ich auch sagen, ich meine, jetzt gerade was passiert an den Aussengrenzen der EU, zeigt, dass natürlich, also ich würde mich auch wehren, um jetzt Migration immer nur als Erfolgsgeschichte zu erzählen. Also das ist sehr wichtig, aber das Leid, das auch noch umeinander ist, durch eine restriktive Migrationspolitik, das darf man auch nie vergessen und es betrifft zum Teil andere Leute. Aber das heisst gar nicht, dass es weniger schlimm ist.
Grüße von zu Hause.
Vieni per Natale. Papà. Papà.
Salutalo zio Gioia, salutalo zio. Falli ciao con la manina.
Ciao papà.
Ciao papà. E chiamma.
Beh. Non ti preoccupare di tuo figlio, che tuo figlio sta bene.
Ein Punkt möchte ich noch ganz kurz ansprechen zum Schluss. Und das ist Anerkennung. Einerseits die Anerkennung von den Leistungen, die eine bestimmte Generation gerade in den 60er und 70er Jahren erbracht hat. Und aber auch die Anerkennung vom Unrecht, das geschehen ist. Dort sind Sie ja im Moment dran, Katja Pori, in dieser Angelegenheit mit dem Unrecht etwas zu unternehmen.
Ich bin konfrontiert worden, immer wieder mit der Folge, wo die Kind mit sich trägt. Also die Wunde, wo das bewirkt, so ein Drama zu erleben als Kind. Und wir haben den Sinn, so einen Verein zu gründen, und wir suchen Leute, die bereit sind, über ihre Geschichte zu erzählen, was das bewirkt hat. Jede individuelle Geschichte ist uns sehr wichtig. Und ich musste staunen, wie das für Auswirkungen hatte. Eine Frau zum Beispiel, die keine Stimme hatte. Sie hat nur flüstern, weil sie die ganze Kindheit durch ihr einfach immer gesagt hat, du darfst nicht Lärm machen, du musst ruhig sein, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst nicht. Also ich bin überzeugt, dass sehr wenig Leute ohne grosse externe Hilfe die Überarbeitung von dem ganzen Drama eben nicht bewältigen können.
Bei Ihnen, Arminda Alves, gibt es so etwas wie eine Anerkennung für die Leistung, die diese Generation erbracht hat?
Die Anerkennung gibt es schon, also das heisst indirekt. Das ist da, wo sie da, Vater hat da 30 Jahre gearbeitet. Logischerweise, jetzt kann er ein besseres Leben leisten. Der ist pensioniert. Und das ist wahrscheinlich die Anerkennung für sich selber. Er hat jetzt aber eben die ganze Familie, die ganze Dorf, alles verlassen, dass jetzt ein bisschen besser lebt und jetzt eine bessere Zukunft für die Kinder geht. Dann, dass die Kinder gut geht, das ist, glaube ich, die Anerkennung von meiner Eltern, dass sie wirklich gut integriert sind. Eine gesicherte Zukunft und eine Ausbildung, das ist, glaube ich, das grösste Anerkennung von meiner Eltern. Und, glaube ich, von auch tausende anderen vermute ich. Weil alles andere vom Land selber, eine Anerkennung, sehe ich wenig.
Was heisst das aus der Sicht von der Historikerin? Braucht es so etwas, wie dass man auch in dem Land lernt, zu anerkennen, was die Generation von Migrantinnen und Migranten geleistet hat?
Ja, und als Historikerin würde ich jetzt natürlich sagen, es braucht auch mehr Forschung zu diesen Fragen. Also, und wenn man es jetzt auch ein bisschen vergleicht mit den Zwangsmassnahmen, wo man durchaus auch ein bisschen gewisse Parallelen kann sehen kann, denke ich, ja, dass da das Potenzial da ist, um die Sachen ein bisschen genauer anzuschauen.
Danke Katja Pochi, danke Arminda Alves, danke Francesca Falk für das Gespräch. Das war die erste Episode von Wir sind hier mit Archivaufnahmen aus dem Archiv der SRG. In der kommenden Folge geht es dann um die 80er Jahre und um die Frage, wie die Schweiz mit Menschen aus der Flucht umging, mit Menschen aus Sri Lanka und aus Kurdistan unter anderem. Danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse, sagt Christoph Keller. Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, Begegnungen in 9 Stationen. Ein Podcast zum 50-jährigen Bestehen der Eidgenössischen Migrationskommission, zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf der Webseite www.ekm.admin.ch. Eine Produktion von Podcast Lab im Auftrag der Eidgenössischen Migrationskommission.